So, guten Morgen nochmal, zum zweiten Mal. Jetzt, wenn ich das Wasser, da ist ein bisschen schräg, ist ein bisschen gefährlich. Ist der Computer? Ah, da geht's. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, es ist wichtiger, mit Gott über Menschen zu reden, als mit Menschen über Gott zu reden. Das Wort ist mir sehr wichtig geworden. Wir konzentrieren uns oft viel zu sehr darauf, mit Menschen über Gott zu reden, und dann funktioniert es sowieso nicht, statt dass wir mit Gott über Menschen reden und darauf warten, dass Gott etwas sagt. Mein Gebet für heute Morgen ist, dass wir nur ein Wort von Gott hören. Sonst ist alles Gesagte eigentlich leer. Und in all unserem Dienst und Tun dürfen wir nie vergessen, er muss es tun. Nur er kann es tun. Und das ist die Botschaft der Bibel. Es ist Christus in uns, der es macht. Nicht wir, die es für Christus machen. Gerade gestern wieder gehört, diese What Would Jesus Bänder kennt ihr ja, Kinder haben die viel oben, finde ich auch gut. What would Jesus do? Aber man könnte genauso draufschreiben, ich bin Skifahrer, Bergführer, das kann ich halbwegs, habe ich mein Leben lang gemacht. Aber letztes Jahr habe ich mal Golf gespielt, zweimal in meinem Leben, ich mache es nicht mehr. Erstens, Ball spielen kann ich überhaupt nicht. Aber ich schreibe nächstes Mal drauf, what would Tiger Woods do? Ich weiß schon, was er tun würde, aber ich habe ein Problem, ich kann es nicht tun. Oder wie der Fußballer, der bei euch, der Kau-Kau, oder wie der heißt. Ich bin auch kein Fußballfan und ich bin auch kein Fußballspieler. Aber ich könnte auch am Fußball, ja, was würde Kau-Kau tun? Wie würde der spielen? Ja, vielleicht weiß ich, was er tun würde, aber ich kann es nicht tun. Und was würde Jesus tun? Ja, vielleicht wissen wir, was er tun würde, aber du kannst es nicht tun. Das ist das Problem. Darum brennen so viele Christen aus. Es geht nicht darum, was würde Jesus tun, es geht darum, was tut Jesus? Was tut er? Und heute Morgen für dieses Referat haben wir überlegt, ich möchte über Wahrheit reden. Christus spricht, ich bin die Wahrheit. Pilatus hat gefragt, als er mit Jesus redete, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und das Streben nach Wahrheit ist leider etwas, das in unserer heutigen Zeit nicht nur vernachlässigt wird, sondern zum Teil sogar bewusst oder unbewusst unterdrückt wird. Im Römerbrief ist interessant, da sagt Paulus im Römer 1, Vers 18, sagt er, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt ein interessanter Satz. Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wisst ihr, was unser Problem ist? Die Wahrheit wird niedergehalten. Es ist nicht, dass die Wahrheit nicht erkennbar wäre, aber sie wird niedergehalten, bewusst oder unbewusst. Und es ist so wesentlich, dass wir Gott lieben mit unserem Verstand. Es geht um Wahrheit. Und da müssen wir auch denken. Übrigens, Denken ist ja nicht das Gegenteil von Glauben. Unglaube ist das Gegenteil vom Glauben. Ein gläubiger Mensch muss denken, darf denken. Und gerade Teenager, ich habe selber drei Kinder, die sind jetzt 11, 5 und 16. Die 11-Jährige ist mein Lieblingskind, weil die glaubt immer noch, ich bin perfekt. Aber die drei Kinder, was mir aufgefallen ist, die Lisa, kann mich erinnern, bin mal mit dem Auto mit ihr nach Hause gefahren, ich glaube, da war sie 11 oder so. Teenager, Kinder in diesem Alter stellen die Frage nach Wahrheit. Sie hat gefragt, Vati, warum weißt du eigentlich, dass es Gott gibt? Gute Frage. Und ich habe eine Antwort gegeben, meiner Meinung nach, ganz eine gute. Auf jeden Fall hat sie nichts mehr gefragt dann. Aber dann hat sie eine zweite Frage gestellt, ja, aber Vati, dass es Gott gibt, okay, aber wie weißt du, dass Jesus der richtige Gott ist? Gute Frage. 11 Jahre alt. Teenager stellen die Frage nach der Wahrheit. Was, wer ist Wahrheit? Und leider wird diese Frage gerade in akademischen Kreisen unterdrückt sehr oft oder wegerklärt. Du kannst fast an jede Uni gehen und einen Professor fragen, Philosophieprofessor, welche Religion ist wahr? Wer ist der eine wahre Gott? Wer ist Wahrheit? Die meisten Professoren werden dir antworten, jede Glaubensrichtung, jede Ethik, jede Religion, jeder Lebensstil ist gleichwertig, solange wir es ehrlich und von Herzen tun. Das heißt, Wahrheit ist relativ. Das heißt, jeder findet seine Wahrheit. Wahrheit ist beliebig veränderbar. Nun, was ist attraktiv an dieser Antwort? Attraktiv daran ist, jeder kann somit seinen eigenen Glauben, seine eigene Wahrheit finden. Das heißt, ich muss niemand überzeugen, weil jeder hat ja seine Wahrheit gefunden. Deine Wahrheit ist genauso gut wie meine. Wir meinen es ja beide ehrlich. Wahrheit ist relativ und beliebig veränderbar. Das ist ein Argument, das hörst du in akademischen Kreisen sehr viel. Aber da ist ein Problem dabei. Dieses Argument, und das ist mein Punkt heute, entspricht nicht der Realität. Wahrheit muss mit Realität übereinstimmen, ansonsten ist es nicht wahr. Du und ich, wir gebrauchen jeden Tag absolute Werte und Maßstäbe, um überhaupt leben zu können. Ohne absolute Werte wäre ein Leben unmöglich. Ich habe gerade letzte Woche ihr kennt viele von euch wahrscheinlich das Professorenforum, kannst im Internet nachschauen. Da hat Hans-Joachim Hahn, der Initiator von diesem Professorenforum, gesagt, in der Schule habe ich gelernt, dass alles aus Zufall entstanden sei. Auf dieser Grundlage könne es keinen Sinn oder allgemeingültige Werte geben. Im praktischen Leben und menschlichen Beziehungen jedoch mache ich ständig Sinnerfahrungen, wie zum Beispiel Liebe. Und ich erlebe jeden Tag, dass es allgemeingültige Werte gibt. Und er sagt, dass die Gespaltenheit zwischen Denken und Wirklichkeit das Kernproblem des westlichen Akademikers ist. Nun, ich werde jetzt ein paar Beispiele bringen, sind sehr banal. Übrigens in Deutschland, in unserem Land, ist es immer noch so, populär bist du dann, wenn du komplizierte Dinge möglichst kompliziert ausdrückst. In Amerika ist es anders. Da bist du populär, wenn du komplexe Dinge möglichst einfach ausdrückst. Ich werde heute eher amerikanisch unterwegs sein. Aber wisst ihr, zum Beispiel Bezeichnungen für Gegenstände. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ist egal. Das ist ein Blatt Papier. Die meisten von euch werden übereinstimmen. Und jetzt sagt aber jemand unter euch, du bist für Österreich. Ich bin von Deutschland, das ist kein Blatt Papier, das ist ein Schuh. Immer ein bisschen tolerant müssen wir schon sein. Man kann ja nicht jeder behaupten, das ist nur ein Blatt Papier. Und jetzt steht die von Lettland aus, unsere Schwester, und sagt, Freunde, das ist weder ein Schuh noch ein Blatt Papier, es ist ein Kugelschreiber. Und ich meine es ehrlich und von Herzen und ich tue niemand weh dabei. Wenn wir das so tun würden, und dann sage ich, bitte hebt euer Blatt Papier, das wäre ein Chaos. Wir könnten nicht miteinander leben. Ich möchte nur zeigen, auf banalster Ebene glauben wir alle an absolute Werte. Ein anderes Beispiel, das ist schon ein bisschen Akademikern entsprechender. In Amerika gibt es eine bekannte Talkshow und die wird geleitet von Oprah Winfrey. Die ist ziemlich populär und bekannt in den USA. Und sie lädt andauernd Medienpersönlichkeiten ein und interviewt die. Und da vor Jahren war, das ist schon ein paar Jahre aus jetzt, hat sie damals die Shirley MacLaine eingeladen. Die Shirley MacLaine ist ein New Age Guru in den USA und verkauft die Idee, dass jeder seine eigene Wahrheit findet, im Prinzip New Age. Sie sagt, jeder besitzt seine Göttlichkeit und sie bezieht die Energie aus dem Universum. Und indem sie Hände hochstreckt, kommt diese Energie auf sie und damit empfängt sie Energie, Gesundheit und Wohlbefinden. Und hat sie so Punkte auf ihrem Kleid und über diese Punkte kommt diese Energie in ihren Körper. Dann nahm sie die Punkte, hat sie ein paar mitgehabt und hat sie auf Oprah Winfrey draufgelegt. Und die Oprah Winfrey, diese Talkshow-Masterin, hat sie dann auch die Hände gehoben und hat gesagt, ich fühle Energie kommen. Und dann hat die Shirley MacLaine gesagt, jetzt hast du deine Wahrheit entdeckt. Und Oprah hat gesagt, ich bin so glücklich, dass jeder von uns seine eigene Wahrheit entdecken kann. Das ist wunderbar. Eine Woche später hatte sie einen anderen Gast, wieder in ihrer Talkshow, Michael Aquino. Er ist der Pastor von der Satanskirche in San Francisco. Und sie hat ein Interview mit diesem Mann. Und zu der Zeit sind in San Francisco mehrere Teenager verschwunden, nicht mehr gefunden worden, Polizei haben sie gesucht. Und so hat sie diesen Pastor der Satanskirche gefragt, ob das stimmt, dass sie Teenager in ihren Satansritualen zu Opfer bringen und so weiter. Und Michael Aquino hat gesagt, na, das stimmt überhaupt nicht, das ist alles ein Blödsinn, wir sind nur ein Haufen Hexen und Satansanbeter, sowas tun wir nicht. Aber sie hat nicht so schnell nachgegeben, sie hat immer nachgefragt und dann hat Michael Aquino schließlich gesagt, wenn es so wäre, falls es so wäre, dass wir so etwas wirklich tun würde, wir haben doch Religionsfreiheit in unserem Land, jeder von uns kann glauben, was er will und wenn das unsere Überzeugung wäre, hättest du kein Recht, uns aufzuhalten. Die Oprah Winfrey ist ausgeflippt. Sie hat aufgestanden und geschrien, ich hoffe, du verbrennst in der Hölle, niemand darf leben, der so etwas sagt wie du. Und wisst ihr, was interessant war? Die Woche davor hat sie gesagt, es ist wunderbar, dass jeder Mensch seine eigene Wahrheit finden kann. Er hat halt auch seine Wahrheit gefunden. Aber seht ihr, niemand lebt so. Wir alle leben mit absoluten Werten. Wir leben ja heute in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heißt, in einer Gesellschaft mit mehreren Weltanschauungen, wobei keine dieser Weltanschauungen dominant ist. Das Schöne am Pluralismus ist zum Beispiel, dass du nach Österreich auf eine Alm fahren kannst und auf der österreichischen Almhütte serviert dir ein dunkelhäutiger Nepalese Frankfurter Würstchen. Das ist das Schöne am Pluralismus. Aber die Gefahr beim Pluralismus ist, wenn man ethische und moralische Werte bestimmt werden vom Pluralismus, dann hast du nämlich keinen Fixpunkt mehr. In Österreich ist es momentan ganz schön ersichtlich. Ich gebrauche das oft als Beispiel, habe auch nichts dagegen. Bei uns steht ja auf jedem Gipfel, auf jedem Berggipfel ein Gipfelkreuz. Fast auf jeden. Das ist in den Alpen einfach so. Aber jetzt wirst du, wenn du Gipfelkreuze erklimmst, wirst du feststellen, bei vielen Gipfeln hängen vom Gipfelkreuz Buddha-Fahnen runter. Weil wir halt, die Nepalesen kommen immer mehr zu uns, sie sind ganz liebe Leute. Und mir ist es auch völlig egal, aber es dient als schönes Beispiel des Pluralismus in unserer Gesellschaft. Ein Argument, das ich oft höre, ist, ja, jeder kann seine eigene Wahrheit finden, solange er dem anderen nichts Böses tut. Solange er recht handelt in seinem Glauben. Aber das ist jetzt ein Problem. Und ich bitte euch, mich da zu hören. Wer bestimmt jetzt, was gut und böse, was recht und unrecht ist? Die Atheisten, die Christen, die Moslems oder wer bestimmt das jetzt? Eine Aussage, die ich oft höre, ich habe auf vielen meinen Vorträgen habe ich dann eine Q&A-Time, Frage- und Antwortzeit. Und ein Statement, das ich sehr oft bekomme, ist: Es kann unmöglich einen Gott geben bei all dem Bösen, das in unserer Welt existiert. Ich bin mir sicher, das Argument hast du schon mal gehört, wenn du mit Leuten zusammenlebst und über diese Dinge redest. Es kann keinen Gott geben bei all dem Bösen. Wenn das jemand sagt, frage ich immer zurück, wenn du behauptest, dass es so etwas wie das Böse gibt, glaubst du dann auch, dass es so etwas wie das Gute gibt? Da sagen die immer, ja, selbstverständlich glaube ich das. Natürlich gibt es Gut und Böse. Dann sage ich, ja, aber wenn du annimmst, dass es Böses und Gutes gibt, dann setzt du auch voraus, dass es einen Maßstab gibt, mit dem ich Gut und Böse unterscheide. Dann sagen sie, ja, 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 so ein Maßstab gibt schon zwischen Gut und Böse. Dann sage ich, ja, aber wenn du voraussetzt, dass es einen Maßstab gibt, um Gut und Böse zu unterscheiden, setzt du auch voraus, dass es einen Maßstabgeber gibt. Jemand, der diesen Maßstab gegeben hat. Aber den versuchst du ja gerade wegzuerklären. Weil, macht nichts, mir passiert das auch dauernd, gell? Ist mir sogar mal beim Predigen passiert. Ich habe gesagt, du schaltest eure Handys aus. Und mitten in der Predigt hat meins geläutet. Das kommt vor. Das sage ich dann, ja, das ist das Nächste, gell? Da sage ich dann, wenn du glaubst, dass es einen Maßstab gibt, muss es einen Maßstabgeber geben, aber den versuchst du ja wegzuerklären. Du hast ja gerade gesagt, bei all dem Bösen in dieser Welt kann es keinen Gott geben. Das heißt, wenn es keinen moralischen Gesetzgeber gibt, gibt es auch kein moralisches Gesetz. Wenn es kein moralisches Gesetz gibt, gibt es auch nicht das Böse und das Gute. Was ist die Frage? Da gibt es eine bekannte Debatte zwischen einem Agnostiker, dem Bertrand Russell, und einem Philosophen, Gläubiger. Und der Gläubige hat gesagt zum Agnostiker, glauben Sie an Gut und Böse? Und er hat gesagt, ja, das tue ich. Dann hat er gesagt, wie unterscheiden Sie zwischen Gut und Böse, das eine vom anderen? Dann hat er gesagt, so wie ich Grün von Rot unterscheide, so wie ich Farben unterscheide. Dann hat er gesagt, aber um Farben zu unterscheiden, verwenden Sie den Sehsinn, Ihr Auge. Was verwenden Sie, um Gut und Böse zu unterscheiden? Und er hat gesagt, ich unterscheide zwischen Gut und Böse auf der Basis der Gefühle, was sonst? Aber Freunde, ich habe ein Problem. In manchen Kulturen lieben sie ihren Nächsten, in anderen Kulturen essen sie ihren Nächsten. Beide auf Basis ihrer Gefühle. Freunde, wie können wir im Namen der Vernunft bitte zwischen Gut und Böse auf Basis des Gefühls unterscheiden? Wessen Gefühl? Des Mutter Therese oder von Adolf Hitler? Beide basieren ihre Entscheidungen auf ihren Gefühlen. Eine solche Aussage entspricht nicht der Realität. Das ist es. Richard Dawkins, habt ihr vielleicht schon von ihm gehört, an der Oxford University, hat letztes Jahr ein Buch geschrieben, The God Delusion. Und er hat einen Satz gesagt, der ist ziemlich frech. Er hat gesagt, there is no such thing as good and bad. We are all dancing to our DNA. Die Idee von Gut und Böse existiert nicht. Wir tanzen alle nur nach unserer DNA. Das ist die logische Schlussfolgerung von diesem Denken. Aber wisst ihr was? Das entspricht nicht der Realität. Ich habe keine Ahnung, ob der Herr Dawkins eine Tochter hat. Angenommen, er hat eine Tochter, eine 17-Jährige. Sie geht abends spazieren und ein Wahnsinniger erwischt sie, vergewaltigt sie und sie für den Rest des Lebens gezeichnet. Und am nächsten Tag geht dieser Mann, der seine Tochter vergewaltigt hat, zu Mr. Dawkins und sagt, Professor, ich habe nur nach meiner DNA getanzt. Ich bin mir nicht sicher, ob er es dann immer noch so witzig findet. Freunde, eine solche Aussage entspricht nicht der Realität. Gerade vor 2 Monaten hatte ich eine Skitourenwoche bei uns zu Hause in Österreich. Jeden Tag auf so einen Berg raufgehen und runterfahren. Bergsteigen ist ja, wie man möglichst auf gefährlichen Umwegen und unter großen Schwitzen an den Punkt zurückgelangt, wo man sowieso schon war. Definition, gell? Aber manche machen das halt. Da war eine Teilnehmerin, ganz eine liebe Frau, und war nicht jetzt gläubig in dem Sinne. Es war sehr New Age, war sie halt drinnen. Und dann haben wir Bibelabend, eben am Abend haben wir immer zusammengesessen, haben wir gewisse Dinge geredet von Gott und Christus. Und dann hat sie auch gefragt, ob sie Fragen stellen kann. Und ich habe gesagt, ja, sehr klar. Dann hat sie gesagt, weißt du, ich habe geredet darüber, über die Herkunft des Menschen, über die, wo wir mal hingehen und so weiter. Hat sie gesagt, mich interessiert nicht, wo ich herkomme, mich interessiert auch nicht, wo ich hingehe. Alles, was ich brauche, ist die Gegenwart, das Jetzt. Und jetzt wohnt der Funke Gottes in mir und das ist alles, das zählt. Dann habe ich gesagt, ja, von wo kommt der Funke Gottes her? Dann hat sie in der Öffnung gesagt, ja, vom Schöpfergott. Dann habe ich gesagt, ja, und wer ist dieser Schöpfergott? Dann hat sie gesagt, ja, das ist das Göttliche. Dann habe ich gesagt, ja, von wo kommt das Göttliche dann her? Dann hat sie gesagt, vom Übergöttlichen. Dann habe ich gesagt, und das Übergöttliche, ja, vom Über. Aber dann hat sie gemerkt, das geht lange weiter so. Dann hat sie das Thema geschwenkt und hat sie gesagt, ja, aber wir wissen ja gar nicht genau, ob wir überhaupt existieren. Dann habe ich gesagt, ja, wenn du nicht existiert, wer stellt dann jetzt die Frage? Und dann hat sie gesagt, ja, aber es könnte ja sein, dass wir das alles nur träumen. Dann habe ich gesagt, ja, wenn es nicht existierst, kannst du auch nicht träumen. Dann hat sie gesagt, die haben ganz schön viele Antworten. Hat sie gesagt, aber vielleicht existieren wir in einer anderen Form. Dann habe ich gesagt, weißt du, diese Diskussion, glaube ich, bringt uns nirgendwo hin, weil es entspricht nicht der Realität und ist deshalb nicht intelligent. Das war natürlich nicht gut. Weil dann hat sie gesagt, jetzt bewertest du aber meine Aussage. Es ist ja politisch unkorrekt, gell? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, natürlich bewerte ich deine Aussage, so wie ich alles bewerte. Du hast heute den Schnee bewertet, du hast gesagt, heute war kein guter Schnee, du hast ihn bewertet. Du hast das Essen bewertet, du hast gesagt, das Essen ist sehr gut. Aber nur wenn es zu den wichtigen Dingen des Lebens kam, darf man auf einmal nicht mehr bewerten. Dann habe ich gesagt, machen wir es einfach so. Du sagst, für dich ist alles eine Illusion. Dann habe ich gesagt, dieser Kurs kostet 350 Euro. Zahl uns bitte 5.000 Euro, für dich ist es nur Illusion, für uns ist es Realität. Und wisst ihr, was sie bezahlt hat? 350 Euro. Weil es auch für sie Realität ist. Seht ihr, was ich damit zeigen will, ist, wenn es zu wesentlichen Dingen des Lebens kommt, da scheint es, als dürfen wir plötzlich nicht mehr bewerten. Und Freunde, das ist ein Wahnsinn. Ich habe auch zum Beispiel schon oft gehört, dieses Argument, ja, letztlich beten wir doch alle zum selben Gott. Das klingt wunderbar. Gott der Bibel oder Allah, es ist doch letztlich alles das Gleiche. Ein Argument, oberflächlich mögen viele Unterschiede sein in Religionen, aber im Innersten sind doch alle Religionen gleich. Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Oberflächlich mögen manche Religionen sich ähneln. In ihrer Essenz sind sie absolut konträr. Ein Beispiel. Ich weiß nicht, wer schon in Jerusalem war. Ich war noch nie da, aber ich habe schon viele Bilder gesehen. Aber auf der Moschee von Omas, die steht am Tempelplatz, da steht groß oben, Allah ist einer und er hat keinen Sohn. In der Bibel lesen wir im Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Angenommen, zwei Menschen treffen sich in Deutschland. Hallo. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich, was du mit mir vorhast. Nehmen wir an, zwei Menschen treffen sich in Deutschland, dort in Stuttgart. Und einer sagt, weißt du was, ich kenne Hans-Peter in Österreich. Und der andere sagt, ja, ich auch. Dann sagt der eine, wo ist der Hans-Peter? Ja, mein Hans-Peter, der wohnt da in der Ramsau, das ist so ein Bergdorf. Der ist ungefähr 45 Jahre alt, ja, genau übrigens. Und der hat drei Kinder. und so predigen dort und so, Bergführer. Und der andere sagt, mein Hans-Peter, der wohnt in Wien, der ist 23 Jahre alt, er ist Single und er hat keine Kinder. Niemand würde jetzt sagen von euch zwei, ja, das sind zwar ein bisschen verschiedene Qualitäten, aber im Prinzip sind es doch dieselben. Das würde keiner sagen. Aber interessanterweise, wenn es zu Gott kommt, sagen wir genau das. Freunde, es ist nicht intelligent, es tut mir leid. Es entspricht nicht der Realität, so etwas zu sagen. Und im Namen der Vernunft möchte ich Menschen ermutigen, nach der Wahrheit zu streben. Gerade in den wesentlichen Dingen des Lebens. Und Wahrheit kann es immer nur eine geben, weil die Natur von Wahrheit ist immer exklusiv. Jesus Christus hat über sich selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Das klingt im ersten Moment sehr einschränkend und daran stoßen sich viele Menschen. Ich kann auch verstehen, warum. Es klingt sehr einschränkend, aber ich möchte euch etwas sagen. Es ist nicht einschränkend. Rabbi Zacharias, ein Evangelist, Theologe und ein sehr kluger Mann, den ich gerne lese, er hat einmal gesagt, wenn Gott uns 1000 Wege gegeben hätte, um gerettet zu werden, dann würden wir um 1001 Wege fragen. Weil das Problem ist nicht die Limitation der Wege. Das Problem ist die Härte unseres Herzens. Wir wollen die Wahrheit, so wie wir sie wollen. Das ist das Problem. Maria von Eben-Eschenbach hat gesagt, wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. Und seht ihr, Freunde, das ist das Problem. Es ist nicht die Limitation der Wege, es ist nicht, dass Christus der einzige Weg ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Härte unseres Herzens. Wahrheit ist immer exklusiv. Wahrheit kann nur exklusiv sein. Übrigens, es ist interessant festzustellen, dass zumindest in unseren Ländern nur Christen den Vorwurf bekommen, eng zu sein. Warum? Jede Weltreligion ist exklusiv. Warum fragen wir nicht mal einen Buddhisten, warum er so eng ist? Ein Buddhist ist eng, weil er beansprucht, die Wahrheit zu haben. Gautama Buddha, er lehnte das hinduistische Kastensystem ab und die heiligen Schriften der Hindus, die Veda. Damit bist du entweder Hindu oder Buddhist. Du bist nicht beides. Warum fragen Sie nicht einen Hindu, warum er so exklusiv ist? Da sagen Sie, ja, die haben über 300 Millionen Götter, die sind ganz schön tolerant. Und einer davon ist halt Jesus. Aber komisch, wenn ein Hindu Christ wird, dann wird er umgebracht und verfolgt. Wenn es doch alles gleich ist, komisch eigentlich. Freunde, jede Religion ist exklusiv, weil Wahrheit an sich ist exklusiv. Übrigens, diesen Vorwurf, ihr Christen seid so eng, da muss ich auch was dazu sagen. Die meisten, ich würde fast sagen, fast alle Menschen sind eng. Mir egal, was du bist und was du glaubst. Wisst ihr, wie eng wir alle sind im alltäglichen Leben? Schau mal, wenn du zum Zahnarzt gehst. Du sagst, du bist ein offener, toleranter Mensch. Aber du sagst dem Zahnarzt, der tut weh. Du kannst dir sagen, du reiß irgendwas raus. Nicht so genau, ich bin ein toleranter Mensch. Du bist extrem eng, nur der. Aber das ist normal. Ihr müsstet mal meine Frau sehen, wenn die einkaufen geht, sich irgendeine Hose kauft. Da sage ich, die sind alle gleich groß, nimm dir eine. Extrem eng, wie die Kleider kauft. Also Wahnsinn. Wenn man mit dem Flugzeug nach Zürich gelandet, bin ich vorne bei den Piloten gesessen und der gibt da, weil es war neblig, gibt da so Nummern ein, das dann landet er halt auf der Landebahn. Gell. Dann habe ich gesagt, du 10 dazu, weil ich gerade mit ihm geredet zu über Glauben, habe ich gesagt, du ein bisschen 10 dazu. Und er hat gesagt, bist du wahnsinnig, du bist ein ganz schön enger Kerl, du. So kleinkariert wie dich habe ich noch selten einen gesehen. Wir sind alle eng, Freunde, falls du das nicht gewusst hast. So wie du dein Essen isst und was man nicht isst, so eng. Aber interessant, wenn es zu Gott kommt, da muss einem auf einmal alles wahr sein. Da braucht man überhaupt nichts mehr prüfen. Da stimmt alles. Freunde, es entspricht nicht der Realität. Ein Gespräch, ich sag's euch, aber von diesem Rabbi Zacharias, der wurde gebeten, in einer Universität zu den Philosophiestudenten zu sprechen, warum ich kein Hindu bin. Hat er nicht gerne gemacht. Er ist von Indien übrigens, Rabbi Zacharias, ein Inder, ist aber dort zum Glauben an Christus gekommen als Teenager, wohnt jetzt in Amerika. Aber er hat dann halt eingewilligt und der Philosophieprofessor hat geglaubt, die Studenten, die werden den zerlegen. Aber seine Beweisführung war so logisch und so nachvollziehbar, dass kein einziger Student einen einzigen Vorwand aufbringen konnte. Und nach dieser Stunde hat dieser Professor zu Ravi gesagt, mit diesem Vortrag hast du meinen Studenten nicht geholfen, sondern nur geschadet. Weil dein Problem ist, dass du glaubst, dass alles entweder oder ist. Er hat gesagt, und das ist amerikanisches Denken und das ist dein Problem. Du musst denken wie ein Inder, du bist schon zu lange in Amerika. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist das eine und das andere. Das dialektische System, so nennen sie es. Das heißt, wenn du einen Hindu fragst, ist dein Gott ein persönlicher Gott? Und der Hindu sagt, ja. Und du fragst den nächsten Hindu, ist dein Gott ein persönlicher Gott? Und er sagt, nein, überhaupt nicht. Und du fragst diesen Professor, was stimmt jetzt? Dann sagt er, beides. Beides stimmt. Da ist kein Widerspruch. Und da hat er gesagt, um Hinduismus zu verstehen, Ravi, darfst du nicht in diesem Entweder-Oder denken, es ist immer beides wahr. Und die Antwort von Ravi war, ich habe nur eine Frage. Du sagst also, um Hinduismus zu verstehen, muss ich entweder wie ein Inder oder wie ein Amerikaner denken, richtig? Und dann hat er gesagt, es scheint so, als ob das Wort Entweder-Oder immer wieder vorkommt. Und Ravi hat zu ihm gesagt, ich habe schockierende Neuigkeiten für dich. Selbst in Indien schaut ein Fußgänger, bevor er die Straße überquert, nach links und nach rechts, weil er weiß, es ist entweder der Bus oder ich. Es sind niemals beide. Und Freunde, je mehr jemand versucht, dieses Entweder-Oder wegzuerklären, je mehr wird es dich einholen. Weil Wahrheit ist kein ideologisches Konstrukt, abgekapselt von der Realität. Wahrheit ist Realität im Leben, ist eine Person. Und wisst ihr, warum ich so gerne Christ bin? Ich gehöre deshalb so gerne zu Jesus Christus, weil er mich ausrüstet für ein Leben, wie es wirklich ist und nicht, wie ich es haben möchte. Jemand hat es mal so formuliert, Jesus kam in diese Welt als Antwort auf die universelle Frage, wie man recht und gut leben kann in einem Universum, wie es wirklich ist. Und darum hat Jesus auch gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist eine Botschaft der Freiheit. Ich möchte etwas zitieren von A.W. Tozer, ein Theologe. Er hat Folgendes geschrieben, dauert ungefähr 2-3 Minuten, aber ist ein sehr, können wir vielleicht eine Kopie machen, ist ein extrem gutes Zitat, finde ich. Er hat gesagt, jede Generation von Christen muss ihren Glauben überprüfen. Wenn sich auch die Wahrheit an sich niemals verändert, so ist doch das menschliche Denken porös und deshalb anfällig, die Wahrheit zu entstellen. Alles, was ein Mensch, eine Kirche tun muss, um in die Irre zu gehen, ist alles als selbstverständlich zu nehmen und nichts zu tun. Ein ungepflegter Garten wird bald vom Unkraut überwachsen. Ein Herz, welches die Wahrheit nicht kultiviert und falsche Wurzel ausreißt, wird bald zu einer theologischen Wildnis verkommen. Es ist kein Hobby, ich habe Stimmbänderprobleme. Die Logopädin hat mir gesagt, ich rede falsch. Meine Mitarbeiter haben gesagt, das wissen wir schon lange. Aber ich muss aus dem Bauch rausreden. Er schreibt, in jedem Bereich des menschlichen Denkens und Handelns wird Genauigkeit als eine Tugend angesehen. Ungenauigkeit bedeutet sehr oft großen Verlust und endet nicht selten mit dem Tod. Nur im religiösen Denken wird die Treue zur Wahrheit als ein Problem angesehen. Wenn es um weltliche und vergängliche Dinge geht, dann fordern wir Wahrheit und Präzision. Wenn es allerdings zu den ewigen und himmlischen Dingen kommt, dann zögern wir, als ob Wahrheit in diesen Dingen sowieso nicht entdeckt werden kann oder irrelevant ist. Der Wissenschaftler und der Doktor befassen sich mit realen, greifbaren Dingen. Und weil diese Dinge real sind, fordern wir Präzision vom Lehrer wie vom Praktiker. Aber vom Lehrer geistlicher Wahrheiten fordert man Ungenauigkeit im Glauben. Toleranz gegenüber jeder Meinung, selbst wenn die Meinung von einer Person kommt, die völlig unqualifiziert ist in diesen Dingen. Vernebelung der Wahrheit war immer das Anliegen von liberalen Theologen. Wo immer die Heilige Schrift als die letzte Autorität in religiösen Fragen abgelehnt wird, muss etwas anderes ihren Platz einnehmen. Geschichtlich war dieses andere immer entweder Vernunft oder Sentiment. Manchmal war es eine Mischung von beiden, genau wie wir es heute in liberalen Kirchen erleben. Und dann sagt er, sie verwerfen die Bibel nicht, aber sie glauben ihr auch nicht. Das Resultat ist, dass alles wahr sein kann, aber nichts mit Sicherheit behauptet werden darf. Evangelikale Christen lassen beinahe eine Gehirnwäsche über sich ergehen. Das ist daran ersichtlich, dass sie mehr und mehr sich dafür schämen, klar auf der Seite der Wahrheit zu stehen. Sie behaupten zwar zu glauben, jedoch ist der Glaube so verschwommen, dass es unmöglich wird, ihn klar zu definieren. Moralische Stärke und klar definierter Glaube stehen oder fallen immer gemeinsam. Die großen Gottesmänner und Frauen der Geschichte waren immer dogmatisch. Und wir müssen heute zurückkehren zu einem sanften Dogmatismus, der lächelt und gleichzeitig fest verankert ist im Wort Gottes, welches für immer lebt und besteht. Sie verwerfen die Bibel nicht, aber sie glauben ihr auch nicht. Wisst ihr, warum ich an Jesus Christus glaube? Weil er die Wahrheit ist. Nicht, weil ich mich besser fühle. Ich bekomme öfter mal die Frage, vor allem, ihr liebe Freunde, die sind relativ erfolgreich. Sie sagen, Hans-Peter, warum soll ich an Jesus Christus glauben? Wisst ihr, was hinter dieser Frage steckt? Da steckt eine andere Frage. Sie fragen eigentlich, ja, wie könnte Jesus Christus mein Leben noch verbessern? Und ich sage Ihnen, Freunde, der Grund, warum du an Jesus Christus glauben sollst, ist nicht, weil es dir damit besser geht. Der Grund, warum du an Jesus glauben sollst, ist, weil er die Wahrheit ist. Nicht, weil du dich dann besser fühlst. Auch Marihuana kann dir helfen, dich besser zu fühlen. Das ist nicht der Grund, warum ich Christ werde. Mit anderen Worten, wenn mir heute jemand hundertprozentig beweisen könnte, dass Jesus Christus ein Lügner ist, dass das nicht stimmt, würde ich heute aufhören, an Jesus zu glauben. Das Problem ist, was wir als Christen erleben, der Unterschied zwischen objektiver Wahrheit und dem subjektiven Empfinden von Wahrheit. Das heißt, im Alltag, das sage ich ganz ehrlich, ich fühle nicht immer, dass Jesus die Wahrheit ist. Ich spüre nicht immer, dass er da ist. Da gibt es eine objektive Wahrheit und das subjektive Empfinden der Wahrheit. Im Johannes 20 zum Beispiel, wo Jesus Christus am Ostersonntag auferstanden ist, läuft die Maria zum Grab und da steht jemand, das ist Jesus, sie erkennt ihn aber nicht, objektiv stand er da, aber subjektiv hat sie ihn nicht erkannt und sie sagt zu ihm, wo hast du den Leichnam hingelegt, weißt du es? Objektiv war er da, aber ihr subjektives Empfinden war völlig weg. Und dann hat er nur ein Wort gesagt, Maria. Dann hat sie subjektiv erkannt, dass er objektiv da ist. Und dann war er aber wieder weg. Die zwei Jünger, die nach Emmaus gingen, hochinteressant. Ungefähr 11 Kilometer gehen sie da, Ostersonntag, sie gehen weg von Jerusalem. Eigentlich, sie hätten ja mit Blumen vorm Grab stehen sollen, Spalier stehen und erwarten. Hat er immer wieder gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen, aber sie gingen weg. Und Jesus ging mit ihnen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Objektiv war er da, aber ihr subjektives Empfinden seiner Gegenwart war nicht da. Aber er war da. Erst als er das Brot gebrochen hatte, sie seine Nägel malen wahrscheinlich sahen, erkannten sie subjektiv, dass er objektiv immer schon da war. Aber dann war er auch schon wieder weg. Er hat ja Mitarbeiterbesprechung in Jerusalem. Und das sehen wir immer wieder, als Jesus auferstand, im Johannes 21, da stand Jesus am Ufer, die Jünger waren Boots und Fischen gegangen, hat auch nicht mehr geklappt. Und dann, Jesus war objektiv da, aber sie erkannten ihn nicht. Erst am Lagerfeuer. Dieses, und das ist wichtig für uns zu verstehen, dieses subjektive Empfinden einer objektiven Wahrheit ist immer nur punktuell. Aber die objektive Wahrheit bleibt. Dein und mein Empfinden der objektiven Wahrheit ist immer nur punktuell subjektiv. Aber objektiv ist er immer da. Ich muss auch eingestehen, ich habe zum Glauben an Christus gefunden als 15-Jähriger. Wir hatten in unserer evangelischen Kirche, Jugendpfarrer hat uns von Jesus erzählt. Und seitdem habe ich die Gabe des Glaubens. Aber wisst ihr, was ich auch habe? Einen Wegbegleiter, der mich noch nie verlassen hat bis heute. Und zwar Zweifel. Ich habe extreme Zweifel. Mir ist Glaube an Gott noch nie leicht gefallen, zu keinem Punkt, bis heute nicht. Und darum habe ich mein Leben lang studiert, hinterfragt und untersucht, weil ich war mir nie sicher. Ich wollte, wenn das nicht die Wahrheit ist, dann wollte ich nicht daran glauben. Heute bin ich 45 Jahre alt und stehe immer noch da, Freunde. Aus einem einzigen Grund. Ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, wenn ein Mensch ehrlich nach Wahrheit sucht, endet er immer wieder bei Jesus Christus. Du wirst immer dort zurückkommen. Wie Petrus gesagt hat, als Jesus sagte, wohin wollt ihr auch weggehen? Petrus sagte, ja, wohin sollten wir gehen? Gib mir eine Alternative. Freund, gib mir eine Alternative zu Jesus Christus als die eine und einzige Wahrheit des Lebens und des Sterbens. Ich werde sie prüfen. Und so bin ich getrost. Und wisst ihr, das ist auch wichtig, um die Wahrheit zu entdecken, dürfen wir nie den Glauben eines Menschen prüfen, sondern immer das Objekt ihres Glaubens. Ich erzähle das oft, aber für mich ist es wichtig geworden, vor Jahren auf einer Berghütte, wir sind im Sommer viel, wir haben so erlebnispädagogische Bergprogramme im Sommer, sind wir viel auf Berghütten, Zelten und so weiter unterwegs. Auf einer Berghütte am Gletscher war eine Frau, die hat dort gearbeitet und die hat zugehört bei meiner Bibelarbeit. Und dann kam sie nachher auf mich zu und hat gesagt, weißt du was, ihr Christen seid so arrogant. Du fährst auf der ganzen Welt rum und erzählst Christen, dass... Und erzählst Menschen, dass Jesus die Wahrheit ist. Sagt, ich war in Nepal, ich habe Buddhisten gesehen, die sind viel gläubiger als du. Ich habe Hinduisten getroffen, die sind viel hingegebener als du. Ich habe Moslems getroffen, die glauben viel mehr als du. Und ich sage, weißt du, daran besteht überhaupt kein Zweifel. Dass ein Mensch mehr glaubt als ich, das ist keine Kunst. Ich würde mich selbst nicht als großen Gläubigen benennen, sondern eher als großen Zweifler. Und ich sage, ich ziehe meinen Hut vor ihren Glauben, überhaupt keine Frage. Aber weißt du, was ich jeden Buddhisten frage? Was ist das Objekt deines Glaubens? Woran glaubst du? Und im Buddhismus wirst du erkennen, es ist eine atheistische Ideologie. Da gibt es kein Objekt. Es gibt nur eine Ideologie. Frage einen Hindu, was ist das Objekt deines Glaubens? Und er wird dir vielleicht seinen Schrein zeigen, irgendein Stück, das bemalt, überzogen mit Gold ist, oder einen Affen, den er opfert. Ich muss sagen, ein Affe ist kein Objekt, an das ich mein Leben, meine Seele hänge. Als Beispiel, ich bin ab und zu in Schweden auch zum Unterricht. Und in Schweden, was mir total gefällt im Winter, was mir nicht gefällt, ist so finster. Aber was mir gefällt, die Seen sind total zugefroren, so dick. die fahren mit Lastwagen über die Seen. Das ist super im Winter, die ersparen sich viele Kilometer. Aber in Österreich sind die Seen auch zugefroren. Letzten Winter nicht, aber im Winter davor dafür. Aber in Österreich gehe ich nie auf einen zugefrorenen See in den Bergen, weil die Decke ist meistens nur so dick. Und so bin ich sehr vorsichtig, wenn es zu einem zugefrorenen See kommt. Und da in Schweden auch, ich bin da gestanden und habe gesagt, na, da gehe ich nicht drauf. Er hat gesagt, da kannst du ruhig drauf gehen. Und ich habe gesagt, nein, weiß auch nicht. Und dann bin ich da drauf gezittert. Aber weißt du, das ist mir ein Beispiel geworden. Du kannst in Österreich vor einem See stehen, der nur so dünn zugefroren ist. Und du sagst, ich weiß, es ist nur dünn zugefroren, aber ich habe großen Glauben. Und mein großer Glaube wird mich von A nach B darüber bringen. Du wirst mit deinem großen Glauben auf das dünne Eis steigen. Es wird brechen, du wirst einbrechen, erfrieren und tot sein. Mit deinem großen Glauben. Andererseits, wenn das Eis so dick ist, kannst du so wie ich zitternd in kleinen Glauben, große Zweifel, traue, ja, ich probiere es heute, aber ich stirb wahrscheinlich. Und du zitterst drauf und gehst mit kleinen Glauben über diesen See und zu deiner Überraschung, du schaffst es. Warum? Weil dein Glaube so groß war? Nein. Weil das Objekt deines Glaubens getragen hat. Und ich bitte euch im Namen der Vernunft, untersucht das Objekt des Glaubens. Mir ist es völlig egal, wie viel Glaube jemand hat. Ich schätze das, ich bewundere den. Aber es imponiert mir nicht richtig, weil ich frage ihn, woran hängst du deinen Glauben? Übrigens eine Definition von Wahrheit. Ein paar Minuten und dann bin ich fertig. Eine Definition von Wahrheit. Wahrheit ist das, was dem Original entspricht. Angenommen, ich sage, das ist genau ein Achtel Liter Wasser. Der Bauer Gerhard, alter Wissenschaftler, sagt, weißt du, was ist ein Blödsinn? Das ist ein Viertel Liter Wasser. Ich sage, nein, das ist ein Achtel Liter Wasser. Er sagt, das ist ein Viertel Liter Wasser. Ich sage, nein, so Achtel Liter Wasser, Viertel Liter. Was ist die einzige Möglichkeit, um wirklich rauszufinden, was die Wahrheit ist? Paul Gerhard und ich müssen gemeinsam zum Europäischen Eichstelle für Maße und Gewichte fahren. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Paris. Das wäre nett, ein bisschen essen gehen. Und dann fahren wir dorthin. Und dort steht das Originalgefäß eines Viertelliters. Das Originalgefäß. Von dort wird es geeicht. Dann schütte ich den Inhalt dieses Gefäßes in das Originalgefäß. Und wenn der Inhalt dieses Gefäßes genau auf die Marke des Originalgefäßes aufkommt, habe ich die Wahrheit gesagt. Wenn ich nicht genau hinkomme, dann hat Paul Gerhard die Wahrheit gesagt. Was bedeutet es, wenn Jesus über sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit? Er sagt damit ganz einfach, ich entspreche haargenau dem Original. Darum hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin nicht der Vater. Aber wer mich sieht, der sieht den Vater, weil ich entspreche 100% dem Original. Darum lesen wir im Hebräer Kapitel 1, Verse 1 bis 3, der Sohn, Jesus Christus, ist die genaue Repräsentation vom Vater. Er, Jesus Christus, ist die 100%ige genaue Abbildung vom Original. Was ist Wahrheit? Das, was dem Original entspricht. Ich möchte dich herausfordern, nimm dir jeden anderen Religionsstifter und vergleiche ihn mit dem Original. Alles, was nicht dem Original entspricht, ist nicht die Wahrheit. Alles, was dem Original entspricht, ist die Wahrheit und deshalb richtig. Darum hat Jesus Christus über sich selbst gesagt, ich bin die Tür. Jesus hat nicht gesagt, ich zeige dir die Tür, ich bin die Tür. Ich bin das Licht, ich gebe dir nicht Licht, ich bin das Licht, schau auf mich. Ich bin genau wie das Original. Darum komm zu mir, ich bin die Wahrheit. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Psalm 23 hat sich in Christus erfüllt. Ich führe dich nicht zum guten Hirten, ich bin der gute Hirte. Ich bin das Brot des Lebens, ich gebe dir nicht Brot, ich bin das Brot. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist die Einzigartigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Er hat die Geschichte in zwei Teile geteilt. Es gibt vor Christus und nach Christus. Er hat die moralischen Maßstäbe gelegt. Er hat über 300 Prophetien erfüllt vom Alten Testament, als er kam. Und ich habe da eine Liste, die ich einfach gerne lese, weil ich fasziniert mich. Das Neue Testament hat alles erklärt vom Alten. Jesus Christus, das Original, ist der letzte Adam. Ein Prophet wie Mose, ein Priester wie Melchisedek, ein Feldherr wie Josua, ein König wie David, der weise Ratgeber wie Salomon, der geliebte, verstoßene, erhobene Sohn wie Josef. Jesus ist das Opfer am bronzenen Altar. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das scheinende Licht. Er ist das gesprengte Blut am Gnadenthron. Er ist das lebendige Wasser aus dem Fels. Er ist das Manna vom Himmel. Er ist die erhobene Schlange. Er ist das geopferte Basselamm. Er ist der Sündenbock. Er ist der Löwe von Juda. Er ist der gute Hirte. Er ist die Lilie der Täler. Er ist die Wurzel aus trockenem Boden und doch der sprossende Zweig. Er ist der Mann ohne Gestalt und ohne Pracht und doch der allerliebste und begehrenswerteste. Er entspricht genau dem Original. Und all diese Rätsel wurden entsiegelt und entziffert in einer Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte geschrieben in Blut, auf einem holzernen Kreuz, aufgestellt auf einem Hügel in Judäa vor 2000 Jahren. Pilatus hat gefragt, was ist Wahrheit? Die korrekte Frage ist, wer ist Wahrheit? Und die Wahrheit finden wir nur im Kennen dieser Person. Und da kommen wir immer wieder zu Christus zurück. Und egal in welchem Dienst du und ich stehen, lass uns zu diesem Original gehen und erwarten, dass er es tut. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Freunde, ich habe keine Hoffnung. Ich streite mich mit meiner Frau, weil sie ist Sünderin. Unsere Kinder sind alles andere als perfekt. Sie haben die sündhafte Natur der Mutter geerbt. So leben wir. Unser Leben, Freunde, ist nicht perfekt. Wir streiten und weil dann, da redet der andere wieder nicht. Das ist eher unser Problem. Und dann geht man ins Bett am Abend, dreht man den Rücken zu. Man muss ja den anderen ein bisschen verletzen, nicht und so weiter. Und dann gehe ich zu Jesus und sage, und Jesus sagt, Hans-Peter, lass mich ran, du schaffst das sowieso nicht. Sage, ja, das ist die einzige Hoffnung. Freunde, wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, ich wäre hoffnungslos verloren und du übrigens auch, falls du es nicht gewusst hast. Er ist die Hoffnung. Und darum bin ich so gerne Christ. Christsein ist nicht Druck auferlegen. Ich muss tun und wir müssen evangelisieren und wir müssen das. Wisst ihr, was wir wirklich müssen? Christus ranlassen. Sagen, Herr Jesus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin es nicht, aber du bist es. Und wenn du in mir wohnst, möchte ich dir Raum geben. Ich möchte dir einfach Raum geben, das zu tun, was du tun möchtest. Und darum ist Christsein nicht schwierig. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Meine Last ist leicht. Seine Last ist nicht schwer. Ich treffe viele Christen, die tragen eine schwere Last. Die haben sie sich aber nur selbst auferlegt. Ich muss evangelisieren. Ich muss organisieren. Und das wird ihr Gott. Und dann brennen sie aus. Du musst gar nichts. Du musst nur zu Christus kommen und sagen, ich kann es nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Meine Last ist leicht. Darum bin ich so gerne Christ. Es ist gut, mit Jesus zu leben. Er wartet viel von ihm. Nur er kann es tun, auch in unseren Schulen. Er tut auch in unseren Schulen. Nachmittag rede ich vielleicht ein bisschen davon über in dem Seminar. In unseren Schulen geschieht extrem viel momentan. Es ist wirklich erfreulich. Aber wir können es nicht produzieren. Wir müssen nur zur Verfügung stehen. Und wenn die Zeit reif ist, ruft er dich und dann geh und lebe aus seiner Kraft. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank für deine große Liebe zu uns. Und dank, Herr, dass du die Wahrheit bist. Herr, wir dürfen uns zu dir wenden. Wir dürfen dir vertrauen, dass du kein Lügner, sondern die eine einzige Wahrheit bist. Dass du jeden Menschen liebst, egal was er glaubt, was er denkt, wo er ist, was er tut. Deine Liebe macht keinen Unterschied. Und Herr, du hast auch uns berufen, um mit dir zu leben, um aus deiner Kraft zu schöpfen, jeden Tag neu. Und uns überraschen lassen von dem, was du wieder vorbereitet hast. Danke, Herr, dass wir nichts erzeugen müssen, nichts Neues schaffen müssen, sondern wir steigen immer nur da ein, wo du bereits wirkst. Und da wollen wir zur Verfügung stehen, Herr, uns gebrauchen lassen in deiner Liebe, zum Segen für die Menschen und zu unserem eigenen Segen und zu deiner Ehre. Ich danke dir, Vater, für all das, was hier geschieht, in Baden-Württemberg, in den Schulen, den Lehrern. Herr, mögen wir wirklich immer wieder neu zu dir, der Wahrheit, zurückfinden und aus deiner Liebe schöpfen. Ich bete, dass wir lernen zu empfangen. Mal zuerst aufhören zu tun und zu geben, sondern einfach von dir empfangen. Und dann kannst du durch uns geben. Danke, Herr, für diese Zeit zusammen. Und wir beten all diese Dinge im Namen unseres lieben Herrn Jesus Christus. Amen. Wir singen jetzt, glaube ich, ein Lied, gell? Und dann haben wir noch ein bisschen Fragezeit. So eine Viertelstunde haben wir noch Zeit dann. Also ihr könnt eine oder andere Frage formulieren, wenn ihr gerne wollt. Und ich komme dann nochmal raus.